Manchmal wirkt die Geschichte Israels wie ein Spiegel, äußerlich ist von Gott, priesterlichem Dienst und Opfer die Rede, und doch liegt etwas in der Luft, das nicht zu Gott passt. In Richter 17 bis 18 finden wir eine erschreckend aktuelle Szene, privater Götzendienst, selbstgebastelte Gottesdienste und religiöse Karrieren, die sich um eigene Vorteile drehen. Gleichzeitig läuft im Hintergrund Gottes eigentliche Ordnung weiter, unscheinbar, aber von ihm bestätigt. Diese Spannung zwischen echtem und falschem Gottesdienst berührt auch unser Leben heute, wovon wird unser Glaube tatsächlich bestimmt, von Gottes Wort und seinem Weg oder von unseren eigenen Vorstellungen und Traditionen. Gottes guter Weg, Gemeinschaft, Erbe und Genuss Christi. Wenn die Bücher Josua und Richter vom guten Land sprechen, öffnen sie eine geistliche Landschaft, in der Gott sich selbst zum Erbteil seines Volkes macht. Das Land ist mehr als ein fruchtbarer Landstrich im vorderen Orient, es ist ein weit ausgebreitetes Bild auf Christus als den zugelosten Anteil der Erwählten. So wie jeder Stamm Israels im Land seinen bestimmten Platz, seine Felder und Städte empfing, so hat auch jeder Glaubende in Christus einen von Gott zugedachten Anteil an seinem Reichtum. Das ist keine abstrakte Idee, sondern eine tägliche Wirklichkeit, Christus als Frieden, als Gerechtigkeit, als Ruhe, als Freude und Kraft in sehr konkreten Situationen. Die Geschichte Israels wird so zu einem Spiegel, in dem wir erkennen, wie Gott führt, damit sein Volk nicht nur ankommt, sondern in dieser Gabe lebt, sich von ihr nähren lässt und sie als Erbe bewahrt. In dieser Life-Study der Bücher Josua, Richter und Ruth geht es uns nicht um die Geschichte an sich, sondern darum, aus den Vorbildern zu lernen, wie wir Christus gewinnen und ihn genießen können. Die in diesen Büchern berichtete Geschichte ist ein großes Vorbild dafür, wie die Auserwählten Gottes das gute Land gewinnen und genießen können, das ein vollständiges und allumfassendes Vorbild auf Christus ist. Selbst die kleinen Einzelheiten zeigen uns das Geheimnis, Christus zu gewinnen und zu genießen, so wie in unserem täglichen Leben etwas so Unbedeutendes wie der Kauf eines Kleidungsstücks mitbestimmen kann, ob wir Christus erlangen und Christus genießen oder nicht. Im Neuen Bund beschreibt Johannes diese Wirklichkeit mit einem anderen Bild, Gemeinschaft. He schreibt, dass seine Verkündigung dazu dient, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. In dieser unsichtbaren, aber sehr realen Gemeinschaft fließt das Leben Christi in die Seinen hinein. Jesus selbst verknüpft diese Gemeinschaft mit dem Bild vom Weinstock, bleibt in mir, und ich in euch. Wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wo diese feine Verbindung gehütet wird, wird der Gläubige reich an innerer Versorgung, wo sie durch selbstsichere Wege, harte Worte oder versteckten Groll verdunkelt wird, wird der Boden trocken und der Genuss Christi versiegt. Gottes Ziel ist daher nicht nur, uns aus Ägypten herauszuführen und durch die Wüste zu tragen, sondern uns in Christus zu verwurzeln und darin zu bewahren, dass wir ihn Tag für Tag als unser Land pflügen, bebauen und genießen. Diese Sicht verleiht der Erzählung von Richter 17 bis 18 ein besonderes Gewicht. Dort sehen wir ein Volk, das im Land ist, aber den Reichtum des Landes nicht mehr in Verbindung mit Gott genießt. Die Stiftshütte steht in Silo, die Ordnung Gottes ist nicht aufgehoben, und doch entstehen daneben private Heiligtümer, eigene Ephods, selbstgemachte Priester. Das Land bleibt dasselbe, aber der Zugang zum Genuss ist verstellt, weil man Gottes Weg gering achtet. Daraus wird deutlich, das eigentliche Geheimnis eines gesegneten Lebens liegt nicht in idealen äußeren Umständen, sondern in der bewahrten inneren Verbindung mit dem lebendigen Herrn. Wer Christus so als Erbteil erfährt, trägt in seinem Alltag eine Spur von Frieden und Klarheit, die tiefer reicht als wechselnde Lebenslagen. In dieser Perspektive erhält auch das Bild der Gemeinde neue Leuchtkraft. Petrus beschreibt die Gläubigen als lebendigen Bau, in dem Gottesdienst geschieht, werdet auch ihr als lebendige Steine als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Das geistliche Haus ist gewissermaßen die Stadt im Land, die Priesterschaft die Hände, die den Ertrag des Landes Gott darbringen. Wo Christus gemeinsam gesucht, angebetet und geteilt wird, entsteht eine Atmosphäre, in der sein Reichtum nicht nur individuell, sondern gemeinsam genossen wird. So wird sichtbar, dass Gottes guter Weg für sein Volk Gemeinschaft, Erbe und Genuss miteinander verbindet, Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, Teilhabe an Christus als dem guten Land und ein tägliches Leben, in dem er wirklich gegessen, getrunken, ausgekostet wird. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Bleibt in mir, und ich in euch. Wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wer die Geschichte von Israels Landbesitz und Verirrung in Richter 17 bis 18 betrachtet, wird ermutigt, den Blick von äußeren Strukturen auf die innere Verbindung zu Christus zu lenken. In jeder Lebenslage, ob geordnet oder unübersichtlich, bleibt er als unser zugelöster Anteil verfügbar. Indem das Herz sich immer wieder ihm zuwendet und die Gemeinschaft mit ihm und seinem Leib hütet, wächst eine stille, tragfähige Freude, die nicht von Umständen abhängt. So wird aus der alten Erzählung ein gegenwärtiger Ruf, im guten Land Christus zu wohnen und aus seinem Reichtum zu leben. Abscheuliches Chaos, wenn jeder seinen eigenen Gottesdienst baut. Die Kapitel Richter 17 bis 18 führen nicht mit einem großen nationalen Ereignis ein, sondern mit einer häuslichen Szene. Ein Mann namens Micha stiehlt seiner Mutter eine große Menge Silber, wird überführt, erhält dennoch ihren Segen und verwendet das Silber anschließend, um ein geschnitztes Bild und ein Gussbild anfertigen zu lassen, die im Namen Jehovas geweiht werden. In seinem Haus entsteht ein Haus der Götter, ein eigener kleiner Kult, ausgestattet mit Ephod und Teraphim, mit selbst eingesetztem Priester und frommen Reden. Der Name des wahren Gottes steht über der Tür, aber im Inneren stehen Bilder, die der Mensch gemacht hat. So mischen sich Schuld, Aberglaube, familiäre Gefühle und religiöse Sprache zu einem religiösen Gemisch, in dem Gottes Heiligkeit und sein Anspruch auf Anbetung verdunkelt werden. An diesem Punkt wollen wir die Situation Israels betrachten, wie sie in Richter 17 und 18 geschildert wird. In ihrer Erniedrigung geriet Israel in dreifacher Hinsicht ins Chaos, in der Regierung, im Gottesdienst und in der Moral. Sie hatten keine Regierung, keine Verwaltung. Die Stiftshütte Gottes stand in Silo, und der Hohepriester hatte die Urim und die Tummim, aber es gab keine Verwaltung. Richter 17 und 18 machen das abscheuliche Chaos im Gottesdienst der Kinder Israels deutlich. Im Hintergrund dieser Episode steht eine ernste Diagnose, die wie ein Refrain durch das Buch Richter geht: In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wo Gottes Herrschaft nicht mehr konkret anerkannt wird, wo sein Wort nicht länger als verbindlicher Maßstab gilt, entsteht ein Raum, in dem sich der Mensch seinen Gottesdienst nach eigenen Vorstellungen formen kann. Bei Micha ist dieser Raum buchstäblich das eigene Haus. Man könnte sagen, sein Wohnzimmer wird zum Heiligtum, seine Familiengeschichte zum Maßstab, seine Bedürftigkeit zum Motor einer Privatreligion. Er fühlt sich durch das Bild und den Priester abgesichert, doch die Sicherheit kommt aus einem System, das er selbst geschaffen hat, nicht aus der lebendigen Gegenwart Gottes. Die Geschichte nimmt eine weitere Wendung, als ein junger Levit vorbeikommt. Micha erkennt in ihm eine Gelegenheit, seinen religiösen Betrieb aufzuwerten, ein echter Levit, ein Mann mit frommer Herkunft, soll sein persönlicher Priester sein. Er bietet ihm Kleidung, Versorgung und ein festes Auskommen an, und der junge Mann willigt ein. So entsteht eine Verbindung von persönlicher Frömmigkeit, religiöser Professionalität und ökonomischer Absicherung. Betrachtet man diese Szene im Licht der Tora, wird die Schieflage deutlich: Die Wohnung Gottes steht in Silo, der von Gott bestellte Hohepriester trägt das Ephod, und doch lässt sich ein Levit von einem Privatmann anstellen, um in einem Hausheiligtum zu dienen, das Gottes Ordnung ignoriert. Die äußere Form erinnert an den wahren Gottesdienst, aber die Bindung gilt einem menschlichen Arbeitgeber. Noch verstörender wird das Bild, als der Stamm Daniel ins Spiel kommt. Auf der Suche nach einem eigenen Gebiet ziehen Kundschafter nach Norden, entdecken die Stadt Lajisch und kommen durch Micha's Haus. Sie fragen den Leviten um Befragung Gottes, lassen sich von ihm ermutigen und kehren später mit 600 bewaffneten Männern zurück. Diesmal nehmen sie Michas ganze religiöse Einrichtung mit, das geschnitzte Bild, die Teraphim, das Ephod und den Priester. Der danitische Trupp verschiebt das private Heiligtum an einen neuen Ort und macht es zum stammesweiten Anbetungszentrum. In Daniel entsteht ein zweiter Kultort neben Silo, ein alternatives Zentrum des Gottesdienstes. Was als familiärer Kult begann, wird zur öffentlichen Institution. Die Schrift fasst nüchtern zusammen, dass die Daniter das Bild aufrichteten und dass der Priester und seine Nachkommen dort dienten, solange das Haus Gottes in Silo war. Es existieren also zwei Häuser Gottes nebeneinander, das Wahre nach göttlicher Ordnung und das Gemachte nach menschlichem Gutdünken. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Die Erzählung von Micha und den Danitern schärft den Blick für die feinen Wege, auf denen Gottesdienst sich von der lebendigen Mitte weg verschieben kann. Sie macht wachsam gegenüber Formen, in denen Gottes Name zwar genannt wird, aber menschliche Ideen bestimmen, was als gottesdienstlich gilt. Zugleich tröstet sie, weil sie zeigt, dass Gott sein eigenes Zentrum nicht verloren gibt. Wer innerlich ahnt, dass manches religiöse Muster mehr von Menschen als von Gott geformt ist, darf gewiss sein, der Weg in die Klarheit führt nicht über äußere Revolution, sondern über die stille Rückkehr zu Gottes Gegenwart, zu seinem Wort und zu seiner sanften Herrschaft. Reiner Gottesdienst, Christus im Zentrum statt religiöser Ersatz. Die scharfe Kritik, die in der Geschichte von Micha und Daniel aufscheint, zielt nicht auf Formen an sich, sondern auf das, was das Zentrum des Gottesdienstes besetzt. Im Hintergrund steht die Frage, wer steht wirklich in der Mitte, Christus selbst oder ein religiöser Ersatz? Die Szene aus Richter 17 bis 18 hilft, manche Phänomene der heutigen religiösen Landschaft besser zu verstehen. Überall dort, wo Strukturen, Amtshierarchien, Gebäude, Traditionen oder besondere Persönlichkeiten zum eigentlichen Träger des religiösen Lebens werden, tritt etwas an den Platz, der allein Christus zusteht. Man kann denselben Gott bekennen, dieselben Texte lesen, dieselben Lieder singen und doch in einem System leben, in dem die lebendige Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott verdeckt oder kanalisiert wird. Der Geist der Häuser Michas zeigt sich darin, dass Menschen ihre Sicherheit in religiösen Einrichtungen, Zugehörigkeiten oder Leistungen finden, statt in dem, der allein Mittler und Hohepriester ist. Wir können dieses Bild auf die heutige Situation im Christentum anwenden. Das heutige Christentum hat viele Häuser Michas, von denen die römisch-katholische Kirche das auffälligste ist. Die römisch-katholische Kirche hat Götzen aufgerichtet, ihr eigenes Ephod gemacht und ihre eigenen Priester eingesetzt. Nach dem Neuen Testament sollten alle, die von Gott geboren sind, Priester sein, aber der Katholizismus hat seine eigenen Priester angestellt und eine Hierarchie unter einem Papst errichtet. Dem Grundsatz nach ist der Katholizismus dasselbe wie das Haus Michas im Buch Richter. Die Staatskirchen, die Denominationen und viele unabhängige Gruppen sind ebenfalls Häuser Michas, voll von Götzen als Ersatz für Christus. Jesus greift diesen Sachverhalt mit einem einfachen, aber tiefen Bild auf. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ein wenig fremder Stoff durchdringt die ganze Masse. Der Apostel Paulus verwendet dieselbe Metapher, wenn er die Gemeinde in Korinth warnt: Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? In Korinth waren es moralische und lehrmäßige Verirrungen, in der Geschichte Michas sind es selbstgemachte Bilder und Priester, das Prinzip ist dasselbe. Es genügt, wenn Christus nicht mehr der ungeteilte Mittelpunkt ist und der ganze Gottesdienst wird unrein, auch wenn viel Frommes geschieht. Darum ruft Paulus nicht zuerst zu organisatorischen Maßnahmen auf, sondern zur inneren Reinigung: So lasst uns nun das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig noch mit dem Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Reiner Gottesdienst beginnt dort, wo Christus als Wahrheit und Lauterkeit wieder ungeteilt im Mittelpunkt steht. Im Licht des Neuen Testaments wird zudem deutlich, dass Gott kein besonderes Priesterstandeswesen mehr einsetzt, das zwischen ihm und seinem Volk vermittelt. Vielmehr macht er alle, die von ihm geboren sind, zu seinen Priestern. Petrus schreibt: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das zum Besitz erworben wurde, damit ihr die Tugenden dessen hinausverkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Hier steht Christus als der wahre Hohepriester im Zentrum und um ihn herum eine Priesterschaft aller Gläubigen, die ihn gemeinsam darstellt. Wo diese Sicht lebendig wird, verlieren religiöse Ersatzlösungen nach und nach ihre Faszination. Es ist nicht mehr nötig, besondere heilige Orte zu schaffen, besondere Menschen mit exklusiver Nähe zu Gott auszustatten oder Symbole zu verehren, Weil Christus selbst als lebendige Mitte gegenwärtig ist und jeder Glaubende im Geist freien Zugang zum Vater hat. Reiner Gottesdienst bedeutet daher nicht vor allem, bestimmte äußere Formen zu vermeiden, sondern von innen her zu Christus zurückzukehren. Die Schrift lädt ein, das eigene Verständnis von Gemeinde und Gottesdienst immer wieder an dieser Mitte zu messen. Wo Christus als das gute Land erkannt wird, als der zugeloste Anteil der Heiligen, wird Gottesdienst zu einem gemeinsamen Genießen und Darbringen dessen, was er ist. Dort, wo die Gläubigen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut werden, entsteht Raum, in dem der Heilige Geist leiten kann, statt dass menschliche Kontrolle und religiöse Routine die Oberfläche bestimmen. Die feine Leitung des Lebens, das innere Empfinden des Heiligen Geistes, wird dann wichtiger als äußere Programme, das gemeinsame Hören auf Christus wichtiger als das Festhalten an liebgewonnenen Systemen. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Im Licht der Geschichte von Micha und den Danitern wird deutlich, wie wichtig es ist, die Mitte des Glaubens nicht an Systeme, Personen oder Formen abzugeben. Reiner Gottesdienst entsteht dort, wo Christus als der einzige Hohepriester und als das gute Land wieder im Zentrum steht und alle Gläubigen sich als königliche Priesterschaft verstehen. Diese Sicht schenkt Freiheit, sich nicht von religiösen Ersatzlösungen binden zu lassen und weckt zugleich eine leise Freude daran, gemeinsam als geistliches Haus gebaut zu werden. Wer sich so auf Christus ausrichtet, erfährt, dass Gott inmitten einer zerrissenen religiösen Landschaft Wege öffnet, ihn in Lauterkeit und Wahrheit zu ehren. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser wahres gutes Land bist, unser zugeloster Anteil, in dem wir alles finden, was wir für Leben und Gottesdienst brauchen. Vergib uns, wo wir uns von Formen, Traditionen oder eigenen Vorstellungen haben leiten lassen und dadurch deinen Platz verdunkelt wurde. Richte in uns ein neues, feines Empfinden für deine Gegenwart auf, damit unser Herz von jedem Götzen gelöst und neu auf dich ausgerichtet wird. Lehre uns, in dir zu bleiben wie Reben im Weinstock, damit dein Leben frei in uns fließt und unser Gottesdienst von deiner Realität erfüllt ist. Stärke deine Gemeinde, dass sie auch inmitten von Vermischung und Verwirrung ein klarer Ausdruck deines Namens und deiner Heiligkeit ist. Fülle uns mit der Hoffnung, dass du dein Werk vollendest und dein Volk in einen reinen, christuszentrierten Gottesdienst hineinführst. Amen.